Ich habe vor, heute Morgen euch zu lehren über das allerwichtigste Thema, was ihr je in eurem Leben hören werdet. Jeder Prediger glaubt, dass seine Botschaft die wichtigste ist, aber meine ist wirklich die wichtigste. Und nicht, weil ich das sage oder weil ich die irgendwie vielleicht besonders schön bringe oder so, sondern weil Gott sagt, das ist das Wichtigste. Lass uns einmal gehen zu Matthäus 22. Und das ist eigentlich noch eine Vertiefung und Fortsetzung von dem, was wir auch gestern schon hatten, ein Leben zur Ehre Gottes. Weil da haben wir gestern diesen Punkt gehabt. Dann geht es darum, dass wir wählen, woran er gefallen hat. Wenn wir das wählen, woran er gefallen hat, dann ehren wir Gott. Und hier erklärt der Herr, worum es geht. Es ist Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus sagt hier, Gott zu lieben von ganzem Herzen mit aller Kraft. Das ist das Erste und das ist das Größte. Und es gibt diese Gefahr tatsächlich, im christlichen Leben so aktiv zu sein, so beschäftigt zu sein und so mit allen möglichen Dingen sich zu befassen, dass man aus den Augen verliert, was wirklich das Wichtigste ist. Und wir müssen lernen, fokussiert zu leben. Wir müssen lernen, das Wichtigste vor Augen zu haben und immer uns zu überprüfen und zu sagen, ist das bei mir jetzt im Zentrum? Ist das, worum es geht? Verfolge ich das, was Gott wirklich auf dem Herzen ist? Er möchte nicht so sehr, als dass wir von ganzem Herzen ihn lieben. Weil er weiß, dann wird er geehrt und dann leben wir die beste Art von Leben, die möglich ist auf diesem Planeten. Das ist die allerbeste Art zu leben. Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und darüber möchte ich sprechen und euch praktische Hilfen geben, wie wir da wachsen können und wie wir zunehmen können. Ich denke, alle von euch, egal wie weit ihr schon fortgeschritten seid im geistlichen Leben, ihr werdet alle übereinstimmen, man könnte Gott noch mehr lieben, als ich es zurzeit tue. Man könnte noch wahrhaftiger werden, noch gerader, noch echter, noch leidenschaftlicher, noch hingegebener, noch williger, noch opferbereiter. Ja, können wir da alle übereinstimmen? Super, das ist eine gute Ausgangsbasis dann, um hier da hineinzugehen. Also weil es auf Gottes Agenda Nummer 1 ist, weil es der Wille Gottes ist, weil es der Plan Gottes ist, das hervorzubringen, können wir wissen, wenn wir uns damit eins machen, haben wir die maximale Unterstützung und den Beistand des Heiligen Geistes in unserem Leben. Weil das ist, was der Heilige Geist vorhat, hervorzubringen im Volke Gottes, in der Gemeinde und in jedem Einzelnen. Und das, was er vorhat, ist auch das, was er am meisten segnet und unterstützt. So, wir haben den maximalen Segen, die maximale Unterstützung, den Beistand des Heiligen Geistes, wenn wir wählen, woran er gefallen hat. Wir sollen ihn lieben von ganzem Herzen. Der Vater hat einen solchen Eifer, so eine Leidenschaft für seinen Sohn. Und er wird dafür sorgen, durch das Werk des Heiligen Geistes, dass das, was für ihn Nummer 1 ist, auch in der Gemeinde Nummer 1 wird. Schwer jetzt zu sagen, auf welchem Platz das jetzt ist, vielleicht Platz 10 oder Platz 15, aber diese Hitliste wird sich ändern. Und das, was für Gott Nummer 1 ist, wird auch für das Volk Gottes Nummer 1 werden. Er wird geliebt werden. Das weiß ich deswegen, weil ich das Buch bis zu Ende gelesen habe. Und am Ende ist eine Braut. Und die hat sich bereitet. Und die ist das geworden, was sie immer sein sollte. Und die Braut liebt den Herrn von ganzem Herzen. Mit aller Kraft, mit aller Entschiedenheit. So, was können wir für Hilfen aus dem Wort Gottes ernehmen oder was können wir tun, um wirklich dieses Gebot zu erfüllen, um Gott zu lieben. Und ich sage es noch einmal, es gibt kein größeres Glück und keine größere Erfüllung, keine größere Sicherheit, keine größere Identität und Geborgenheit, als wenn wir in das hineinkommen, diese Sohnschaft, diese Tochterschaft, dass wir vor Gott sind als seine geliebten Kinder und dass wir für ihn leben. Um Gott zu lieben, müssen wir ihn wirklich kennen. Du kannst nichts lieben, was du nicht kennst. Das ist völlig unmöglich. Um Gott zu lieben, müssen wir ihn kennenlernen. Und sein Wesen ist so wunderbar und so liebenswert, wenn wir die Realität erleben seines Wesens. Reagiert unser Herz mit Bewunderung, mit Dankbarkeit, mit Wertschätzung. Und wir sind so gemacht, das, was wir nicht schätzen, werden wir nicht suchen in unserem Leben. So unser Geschmack muss verändert werden. Das hängt zusammen mit dem, was ich gestern schon erzählt habe. Wir müssen das Wesen Gottes sehen und schätzen und total davon überwältigt sein und sagen, wie wunderbar und wie absolut einzigartig ist unser Gott. Wenn wir ihn sehen, werden wir ihn lieben. Es geht darum, wirklich Gott kennenzulernen. Und wenn die Bibel von Gott kennenlernen spricht, dann spricht sie immer von Erfahrung, von Erleben. Nicht von, ich habe eine Predigt über die Erkenntnis Gottes gehört, sondern ich habe etwas von Gott gesehen. Und wir wachsen in der Erkenntnis Gottes. Und die Klarheit der Erkenntnis nimmt immer mehr zu. Und je mehr sie zunimmt, umso mehr sind wir fasziniert und umso mehr werden wir brennen. Und das ist ein Gebot im Wort Gottes. Seid brennend im Geist. Das ist eine andere Formulierung für liebt Gott mit ganzem Herzen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, uns die Augen aufzutun und möchte, dass wir uns danach ausstrecken, Gott wirklich kennenzulernen. Eigentlich kannst du all die Probleme in der Gemeinde, all die Sünde, all die Lauheit, all das Durcheinander, all die Irrlehre, all das Menschenwerk und die ganze Menschenweisheit und die menschlichen Einrichtungen und die menschlichen Strukturen und all die Probleme der Gemeinde kannst du zurückführen auf einen einzigen Punkt. Wir kennen Gott viel zu wenig. Wer ihn wirklich kennenlernt, kommt raus aus den Dingen dieser Welt, kommt raus aus religiösen Fehlprägungen, kommt raus aus verkehrten Menschengeboten und Menschenweisheiten und so weiter. Gott sagt, mein Volk wird gefangen wegziehen aus Mangel an Erkenntnis. Seine Vornehmen sind Hungerleider und seine lärmende Menge ist ausgedörrt vor Durst. Und das ist tatsächlich die Situation in unserem Land, dass Gott so wenig bekannt ist und dass stattdessen mit so viel Selbstsicherheit an manchen Stellen der größte Mist und der größte Müll über Gott erzählt wird, was genau das Gegenteil ist von dem, was die Bibel sagt. Genau das Gegenteil. Und Menschen mit Rang und Namen, die als nationale Leiter gesehen werden, dürfen Dinge unwidersprochen sagen, die total dem Wort Gottes entgegen sind. Und die Massen sind begeistert und die Massen jubeln. Wir sind weit, weit weg von biblischen Realitäten. Wir müssen Gott wirklich persönlich kennenlernen. Und das ist das Erste. Wenn wir begreifen, was bewirkt die Erkenntnis Gottes, werden wir motiviert. Und wir müssen lernen, uns zu motivieren, Gott nachzujagen, oder wie es Hosea sagt, der Erkenntnis des Herrn nachzujagen, bedeutet, du musst motiviert sein. Du musst auf Spur kommen. Du musst lernen, fokussiert zu leben. Du musst lernen, das Wichtigste immer als Wichtigstes zu haben und vor Augen zu haben und dich nicht ablenken zu lassen. Da sind so viele Dinge, die wollen uns ablenken. Und du lernst, dein Herz zu bewahren und sagst, ich lasse mich nicht mehr ablenken, ich weiß eins, ich muss Gott finden, ich muss ihn kennenlernen, ich muss ihn sehen, wie er ist, ich will ihm mein Herz geben und ich will, dass er sein Werk tun kann an mir. Und ich lasse mich nicht mehr ablenken. David sagt, eines habe ich erbeten, danach trachte ich, aller Tage meines Lebens im Tempel des Herrn, im Haus des Herrn zu sein, um anzuschauen die Schönheit Gottes. Das war das eine, was ihn interessiert hat. Das war das eine, was für ihn das Allerwichtigste war. Natürlich hat er auch ein paar andere Dinge gemacht. Er ging mal einkaufen oder was weiß ich, musste da irgendwelche Regierungsgeschäfte erledigen und so weiter und so weiter. Aber das war Nummer eins. Wenn du ihn gefragt hast, David, worum geht's? Ich konntest du nachts um drei wecken, aufwecken. David, worum geht's in deinem Leben? Ja, warte mal, ich bin jetzt König und will mein Reich bewahren und will meine Untertanen segnen und ich will dies und will das. Ach, und da habe ich auch noch einen Gott. Nee. Den konntest du aufwecken aus dem Tiefschlaf. Worum geht es? Sofort antworten, jetzt nicht nachdenken. Ich muss Gott sehen. Ich muss ihn lieben. Ich muss ihn erkennen. Ich muss bei ihm sein. Ich muss von ihm fasziniert sein. Das war, was in ihm drin war. Und wir können sagen, hey, Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe. Hilf du mir, entschieden zu sein. Hilf du mir, fokussiert zu sein. Hilf du mir, Nummer eins wirklich als Nummer eins zu haben. Da war die Martha. Und die war so beschäftigt, wie so viele Leute heute. Viele sind beschäftigt, aber sie kennen Gott nicht wirklich. Sie sind beschäftigt mit allen möglichen Dingen. Und sie sagt zu Jesus, Jesus, guck mal, ich mache hier die ganze Arbeit, kümmere dich doch mal um meine Schwester und sag dir mal Bescheid, dass die auch mal mit anpacken soll. Und was sagt Jesus? Martha, Martha, du bist um vieles besorgt, aber nur 200 Dinge sind wichtig. Oder was sagt er? Eines ist nötig. Eines, nicht zwei, nicht drei, nicht fünf, eins ist nötig. Und dieses eine ist das, was Maria gewählt hat. Und was hat sie gewählt? Zu seinen Füßen zu sitzen, zu hören, seine Worte aufzusaugen, ihn anzuschauen, sich ihm hinzugeben. Das ist das eine, was sie gewählt hat. Und er sagt, das ist das gute Teil, was sie erwählt hat. Und es wird nicht von ihr genommen werden. Dein Dienst kann dir genommen werden, dein Job kann dir genommen werden, deine finanziellen Sicherheiten können dir genommen werden. Menschen aus deiner Familie, die dir lieb sind, können dir genommen werden. Vieles im Leben ist sehr, sehr unsicher. Aber wenn du sagst, ich bin dazu da, um Gott zu lieben, um Gott zu kennen, das kann dir nicht genommen werden. Die können dich dafür ins Gefängnis werfen, Gott wird da sein. Er wird da sein. Das kann dir nicht genommen werden. Und wir müssen lernen, auf ewige Dinge unseren Fokus zu richten und das für wichtig zu halten, was wirklich bleibt und was wirklich wertvoll ist. Paulus, am Ende seines Dienstes, sagte, ich möchte ihn erkennen. Ja, was hat denn er die ganze Zeit als Apostel gemacht? Er hat Gott erkannt. Aber er hat verstanden, das sind die unausforschlichen Reichtümer Christi. Da kommt man nie an ein Ende. Das wird immer tiefer, immer klarer. Da ist immer mehr zu entdecken. Und das Maß der Bewunderung, das Maß der Liebe, das Maß des Fasziniertseins, das Maß der Hingabe kann immer noch mehr gesteigert werden. Und es kommt nicht durch Anstrengung. Oh, ich muss Gott lieben. Nein, ich rede nicht von sowas. Ich rede davon, wir brauchen ein Eingreifen Gottes, uns zu helfen, übernatürlich zu befähigen, ihn zu lieben. Und wer immer, egal wie weit du weg bist, egal was du verloren hast, vielleicht sagst du, oh, da waren Zeiten in meinem Leben, da war ich so brennend, da war ich so heiß, da war ich so eifrig und da war ich so nah an Gott, aber jetzt bin ich weit weg. Egal wo du jetzt bist, und wenn du sagst, oh, ich bin hier der Heißeste, egal, wir können mehr von Gott erleben. Und wir können die Hilfe des Heiligen Geistes erfahren, wenn wir uns mit ihm eins machen. Wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Sei du einig mit Gott. Er will, dass du den Sohn kennst. Er will, dass du den Sohn liebst. Das ist sein Wille. Wenn du sagst, ich entscheide mich, ich wähle das. Er sagt, meine volle Unterstützung gehört dir. Ich werde dir helfen. Egal, wo drin du versumpft bist, egal, was du gebunden bist, egal, wie dunkel es in dir aussehen mag, egal, wie sehr du die Welt liebst und hier nur aus Pflichtbewusstsein deine Zeit absitzt oder aus irgendwelchen anderen Gründen, ganz egal, wenn dein Herz kalt ist, es kann erwärmt werden und es kann brennend werden, es kann heiß werden. Der Heilige Geist ist bereit zu helfen. So, ein erster wichtiger Punkt. Mach eine Entscheidung. lerne fokussiert zu leben. Ich lerne Nummer eins in meinem Leben, Nummer eins zu haben. Ich muss ihn kennen. Und wenn du dir vom Wort Gottes ein bisschen anschaust, was alles da Gewaltiges uns gegeben wird, wenn wir anfangen, ihn zu erkennen, dann bist du motiviert. So eine Entscheidung zu treffen ist gut, aber diese Entscheidung heiß zu halten ist noch viel wichtiger. Du kannst heute eine Entscheidung treffen, aber wenn du morgen nichts tust mit der Entscheidung von heute, wirst du sie in einer Woche vergessen haben. Und ein Jahr später komme ich wieder und sage, hey, Nummer eins ist Gott zu lieben. Oh ja, richtig, das hatte ich damals schon mal gehört. Ja? Und du fängst wieder von vorne an. Aber wir können lernen, fokussiert zu leben. Wir können lernen, auf das eine zu schauen. So, ein paar Dinge aus dem Wort Gottes. Gott zu erkennen, das ist das ewige Leben, sagt Jesus. Johannes 17, Vers 3. Gott zu erkennen, das ist das ewige Leben. Also Gott kennenzulernen, öffnet etwas in mir und das Leben fließt. Ich bekomme Leben. Bitte hör auf, beim ewigen Leben zu denken an, ich werde nicht sterben. Ewiges Leben ist kein Zeitbegriff, es ist ein Qualitätsbegriff. Es ist die göttliche Art von Leben. Jesus sagt, ich bin gekommen, Leben zu geben und das im Überfluss. Seine Art von Leben. Als Zeitbegriff, ewiges Leben hat der Sünder in der Hölle auch. Das hört auch nie auf und das ist furchtbar. So, das hat nichts mit wie lang ist das ewige Leben zu tun, sondern wie gut ist es. Und es ist das Leben aus Gott und Gott ist das Leben. Und fang an, darüber nachzudenken. Fang an, dich damit zu beschäftigen. Wie lebt Gott eigentlich? Was für eine Art von Leben hat er? Und dann wirst du feststellen, seine Art zu leben ist total anders als unsere Art zu leben. Zum Beispiel, obwohl er einen Haufen Probleme hat mit seinem Volk. Ein Haufen Probleme. Braucht er keine Antidepressiva. Er ist nicht frustriert. Er ist nicht genervt. Er ist nicht enttäuscht, sondern Gott ist Freude. Gott geht es gut in all seinem Schmerz, den er hat. Für all die Misshandlungen, Beleidigungen und Schmähungen, die auf seinen Sohn immer noch fallen, jeden Tag. Was hat das für Gott gemacht, als vor einigen Wochen Elton John öffentlich der ganzen Welt erzählt hat, Jesus ist schwul gewesen? Was hat das für Gott gemacht? Kannst du dir vorstellen, dass ihm das schmerzt? Dass das dein Herz berührt. Er liebt seinen Sohn. Wenn einer perfekt und rein und wunderbar ist, dann ist es sein Sohn. Und dann kommt dieser Mann daher und schmeißt so einen Schmutz auf den heiligen Sohn Gottes. Und in all dem Schmerz ist Gott nicht verzweifelt, ist Gott nicht am Ende, ist Gott nicht enttäuscht und resigniert, sondern er ist voller Zuversicht. Und er weiß, das Ende wird gut werden. Das Ende wird gut werden. Der Sohn wird seinen Thron aufrichten in Jerusalem und er wird regieren und der Teufel wird verschwinden von diesem Planeten und eine neue Ära von Gerechtigkeit wird kommen. Und all das, was heute Leben ausmacht, all das Leid, all das Böse, all die Misshandlungen, all die Kriege, all die Lüge, all die Ausbeutung, all das wird zu Ende kommen. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und der Geist der Welt will sagen, ach, du bist doch ein Dummchen, dass du an sowas glaubst, das ist doch eine Utopie. Kämpfe gegen den Geist der Welt, sage, das, was die Bibel verspricht, ist Gottes Verheißung und das wird kommen. Und ich glaube daran und ich kämpfe dafür. Und nur, dass es seit Jahrtausenden, solange die Menschheit sich von Gott abgewandt hat, normal ist Leid und Ausbeutung und Egoismus und Lüge und all diese Dinge. Das bedeutet nicht, dass das für Gott normal ist und dass das so bleiben wird. Gott kämpft für Gerechtigkeit. Und er wird kommen und er wird der Bosheit ein Ende machen. Er wird. Halleluja. Und wir werden das erleben. Eine neue Ära der Menschheit unter der Herrschaft Gottes. Leben in der Kraft, in der Fülle. Ermutigt zu sein, zuversichtlich zu sein, ist ein Aspekt des Lebens Gottes. Und das hat nichts mit den Umständen zu tun. Vorhin hat er irgendwas über Sorge gesagt und mindestens einer, wenn nicht sogar mehrere, haben gesagt, ja, du musst gut reden, wenn ich keine Probleme mehr hätte, würde ich auch nicht sorgen. Ich habe diese Sorgen, weil ich diese Probleme habe. Das ist zutiefst heidnisches Denken. Das ist massiver Unglaube, das ist Rebellion gegen Gottes Wahrheit. Gott sagt nicht, ja, um mit Sorge aufzuhören, müssen erstmal all deine Probleme erledigt werden. Und weil du Probleme hast, hast du natürlich Sorge. Das ist ja natürlich. Nein, Gott sagt, du hast Sorge, weil du ihm nicht vertraust und weil du stattdessen dir selber vertraust. Wer sorgt, hat die Dinge im Griff. Wer sorgt, versucht, es selber zu machen. Wer sorgt, versucht, die Dinge selber zu lösen. Das ist, Sorge ist ein Ausdruck von Unabhängigkeit. Deswegen heißt es, unterordnet euch, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Indem ihr eure Sorge, also wenn ich meine Sorge auf Gott werfe, demütige ich mich. Also wenn ich nicht meine Sorge loslasse, sondern kultiviere und pflege, dann tue ich das Gegenteil von demütigen, dann baue ich meinen Stolz auf. Und wir haben das Leben aus Gott empfangen und das ist ein Leben im Sieg über die Umstände. Paulus sagt, ich danke sei Gott, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Alle Zeit Sieg in Christus. Das heißt nicht siegreiche Umstände alle Zeit. Wenn Paulus da eine ganze Nacht auf dem offenen Meer getrieben, sich an irgendein Stück Holz festgehalten hat, dann sah es nicht besonders siegreich aus. Sieg ist nicht, wie deine Umstände aussehen. Sieg ist, wie es da drin aussieht. Und man kann mitten in schwierigen Umständen sagen, Gott ist mit mir, es wird gut gehen, es wird zu Ende gehen. Es wird ein gutes Ende nehmen und ich werde sehen, was Gott mir versprochen hat. Paulus hat eine Prophetie gehabt, ich werde vor dem Kaiser stehen. Und als er auf dem offenen Meer trieb, im Schiffbruch, war er doch nicht vor dem Kaiser und er wusste, das kann nicht mein Ende sein. So, ob ich jetzt über Wasser oder unter Wasser, ist egal, ich werde wieder rauskommen. Und ich werde vor dem Kaiser sein und ich werde leben, weil Gott es versprochen hat. Und wenn wir ihn sehen, strömt Leben in uns. Gott ist Leben. Heute Morgen geht es unserem Gott gut. Er ist zuversichtlich, er ist gut drauf, er ist vital. Er genießt das Leben, er freut sich, Gott zu sein. Er ist nicht besorgt, er ist nicht bedrückt, er ist nicht frustriert. Gott geht es herrlich, weil er der Herr ist und dem Herrn geht es herrlich. Das ist ja schön. So habe ich früher auch reagiert. Da sagt Jesus, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Da sage ich, ja Jesus, das kann man wohl sagen. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, schön für dich. Aber ich bin mittendrin. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was er dann sagen. Was ist mein Trost, dass er überwunden hat? Mein Trost ist, dass die Kraft, mit der er überwunden hat, jetzt in mir ist. Das ist mein Trost. So, ich kann in der Welt sein, aber ich bin nicht unter dem Diktat der Welt. Die Welt sagt, ich sei depressiv, okay, ich bin depressiv. Sei enttäuscht, okay, ich bin enttäuscht. Nein, das, was in mir ist, kann vom Himmel geprägt werden. Das hat etwas zu tun mit Aufschauen, mit Wegsehen und mit Gott wirklich vertrauen und wirklich verbunden sein mit ihm. Sein Leben fließt in mich hinein. Jeden Moment bleibt in mir. Die Rebe, wenn sie abgeschnitten ist vom Weinstock, sie wird verdorren, weil sie nicht mehr das Leben hat. Und ein Christ kann durch verschiedene Dinge, nicht nur durch Gesetzlichkeit, durch verschiedene Dinge abgetrennt sein von Christus. Das ist, was die Bibel lehrt. Dann ist man gläubig, aber ohne Kraft, ohne Zustrom von göttlicher Energie. Und da ist ein Strom Gottes, der fließt, der will dich ermutigen, der will dir Kraft geben, der will dir Zuversicht geben, jeden Tag. Und du musst lernen, angeschlossen zu bleiben. Wenn du ihn kennst als dein Leben. Christus ist mein Leben, sagt Paulus. Der in mir ist größer als der, der in der Welt ist, sagt Johannes. Das war nicht ein Dogma, das war eine Erfahrung. In mir wohnt er, in mir regiert er. Okay. So, was ich dabei bin, einige Dinge aufzuzählen. Was bringt uns die Erkenntnis Gottes? Und dann erinnerst du dich daran und sagst, könnte ich mehr Leben gebrauchen? Ja, also brauche ich die Erkenntnis Gottes. Reinigung. Petrus sagt, den Befleckungen der Welt entfliehen durch die Erkenntnis unseres Herrn. Diese Welt befleckt uns. Und viele Male öffnen wir uns für Dinge, für die wir uns nicht öffnen sollten. Und diese Welt befleckt uns. Aber wir können rein werden, wir können rauskommen aus der Befleckung durch die Erkenntnis des Herrn. Durch die Erkenntnis, wer er ist und wie wunderbar er ist und wie herrlich er ist und wie rein und wie makellos und wie pulsierendes Leben er ist. Dieses Licht löst alle Finsternis auf, jagt alles Negative. Dieses Licht Gottes, das wohnt in dir, es wohnt in dir. Dann nächstes Wachstum. Die Schriftstelle 2. Petrus 2,20 eben mit den Befleckungen der Welt. Gestern habe ich ein bisschen etwas gesagt. Einige von euch waren nicht da. Bitte, bitte, tut euch etwas Gutes. Ladet euch die MP3s runter und hört das. Tut euch was Gutes, bitte. Und an einem Teil gestern im Seminar habe ich auch über Sieg, über Versuchungen gesprochen und wie wir uns schützen können vor Einflüssen der Finsternis, der Unreinheit und dämonischen Dingen, die nach uns greifen wollen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wachstum. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch zum Tag der Ewigkeit. Das ist 2. Petrus 3, Vers 18. Wir sollen wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes. Gnade habe ich gestern auch ein bisschen erklärt. Es gibt die Gnade der Vergebung. Und die brauchen wir immer, wenn wir daneben waren. Und dann können wir ohne Verdammnis aufstehen und weitergehen. Aber es gibt auch die Gnade der Befähigung, die Gnade der Bevollmächtigung, die Gnade zu überwinden. Und dann haben wir noch etwas Besseres als die Reinigung, nachdem wir reingefallen sind. Wir haben die Gnade, uns zu bewahren. Wir haben die Gnade, gar nicht erst in diese Dreckpfützen hineinzufallen. Es gibt Gnade, Befähigung. Gnade ist ein anderes Wort für übernatürliche Befähigung. Gnade. Für alle Dinge des Lebens brauchst du Gnade. Für die irdischen und für die himmlischen Dinge. Du brauchst Gnade. Und Gnade, in der Gnade sollen wir wachsen. Unsere Fähigkeit zu nehmen soll zunehmen. Und dann steht hier, wenn wir diesen Vers so lesen, wachs in der Gnade und in der Erkenntnis des Herrn und Heilandes. Und wir können dann denken, okay, also da sind zwei Dinge, wo Gott möchte, dass ich wachse. Ich soll wachsen in der Gnade und ich soll wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Nein, was er meint ist, mehr Gnade durch mehr Erkenntnis des Herrn. Im Kapitel 1 desselben Briefes, 2. Petrus, Vers 2 heißt es nämlich, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Wenn wir Gott erkennen, wie er wirklich ist, wie er zu uns steht, wie er über uns denkt, wie er über uns fühlt, welche Verantwortung er übernommen hat, wie viel Aufwand er treibt, für uns zu planen, für uns zu sorgen, uns zu schützen, uns zu segnen und so weiter. Wenn wir sehen, wie er ist in seinem wunderbaren Wesen, seinem Charakter, in seiner Reinheit, in seiner Demut, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gerechtigkeit. Wenn wir sehen, wie er ist, wachsen wir in der Gnade. Es kommt etwas in uns hinein durch Erkenntnis Gottes. Das ist, was Petrus hier sagt. Und ganz ähnlich drückt es auch Paulus aus. Dort redet er von dem Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi, von der Reife. Und er sagt dort, wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Epheser 4, Vers 14. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Es gibt Betrug im Volk Gottes. Es gibt List. Es gibt Leute, die wollen dich kaufen. Es gibt Agenten Satans im Namen des Herrn, die unterwegs sind und die Menschen täuschen wollen. Und der einzige Schutz vor diesen verkehrten Dingen ist, du kennst Gott und du kennst sein Wort. Jesus sagt, er irrt, weil er die Kraft Gottes nicht kennt, noch die Schriften. Wenn wir die Schrift kennen, wenn wir die Kraft Gottes, den Heiligen Geist kennen, dann werden wir fest sein und dann werden wir sicher sein. So, das ist eine Menge dummes Zeugs, eine Menge Sachen, die nicht in Ordnung sind, die nicht von Gott sind, unterwegs. Und das soll uns nicht Angst machen, weil wir sagen, ja, jetzt glauben wir niemandem mehr, sondern wir glauben dem Heiligen Geist, unserem Lehrer, und er schließt uns das Wort auf. Der Heilige Geist gebraucht das Wort Gottes, uns Erkenntnis über Gott zu geben. Erkenntnis Gottes kommt nicht, indem wir in die Wolken schauen. Erkenntnis Gottes kommt, indem wir in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sein Wort betrachten. Uns seinem Wort öffnen, seinem Wort hingeben und erlauben, dass sein Wort in uns arbeiten darf. Das Wort ist eine Kraft, die wirken möchte, ist lebendig. Das ist kein toter Buchstabe, sondern der Geist, der lebendig macht, ist dabei, wenn du die Bibel liest und du kannst ihn einladen, du kannst dich demütigen, du kannst sagen, bitte, Heiliger Geist, komm du und hilf du mir. Hilf du mir. Und er wird kommen, weil seine Aufgabe ist, uns in alle Wahrheit zu führen. Er zeigt mir, wie Jesus ist. Er zeigt mir, wie mein Herz ist. Er zeigt mir, was Gott für mich vorbereitet hat. Er zeigt mir, was es bedeutet, an Gott zu glauben. Der Heilige Geist ist mein Lehrer. Und einem Lehrer darf man Fragen stellen. Und einem Lehrer darf man sagen, bitte, ich bin strohdumm, ich brauche gelehrt zu werden. Hilf du mir. Der Heilige Geist, seine Person. Und wenn du deine Bibel aufschlägst, du kannst sagen, lieber Heiliger Geist, das sind jetzt deine Gedanken. Ohne deine Hilfe bin ich nicht imstande zu verstehen, was du meinst. Ist dir schon mal aufgefallen, alle christlichen Sekten und alle Irrlehren berufen sich alle auf die Bibel. Und dann könnte man schnell sagen, ja, dann jeder macht mit der Bibel, was er will. Ja, und der Heilige Geist macht mit der Bibel, was er will. Er offenbart die Wahrheit. Es ist möglich, und dieser Glaube muss gestärkt werden, es ist möglich, die Wahrheit zu erkennen. Ja, weißt du, die einen denken so, die anderen denken so, die einen haben die Richtung, die anderen haben die Richtung, die einen besprechen die Kinder, die anderen taufen die Erwachsenen mit untertauchen, die einen machen so, die anderen so. Ach, ich weiß auch nicht, es gibt so viele Richtungen, ich weiß gar nicht mehr, wem ich vertrauen soll. Der Heilige Geist ist dir gegeben, dich in alle Wahrheit hineinzulassen. Es gibt eine Wahrheit über Taufe, es gibt eine Wahrheit über Geistestaufe, es gibt eine Wahrheit über Gemeinde, es gibt eine Wahrheit über Gnade, es gibt eine Wahrheit über Erlösung, es gibt Wahrheit. Und diese Wahrheit ist von Gott, die ist vom Himmel, die kommt nicht aus einer bestimmten theologischen Schule, aus einer bestimmten Richtung, von einer bestimmten Gemeinde oder einer bestimmten Person, die kommt von Gott. Und die war da, bevor wir da waren, und die wird da sein, wenn hier alles zu Ende ist. Die Wahrheit ist die Wahrheit, und die Wahrheit wird bleiben, die Wahrheit wird überleben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und es ist möglich, die Wahrheit zu erkennen. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Ihr Hauptproblem ist, dass sie die Idee hat, es ist richtig und gut, dass einander widersprechende Wahrheiten nebeneinander gleichberechtigt bestehen dürfen. Und diese Idee ist hineingekommen in das Volk Gottes. Und so haben wir heute verschiedene Strömungen und wir haben die Idee, ja, der hat das so vom Herrn gezeigt bekommen, du glaubst das Gegenteil, du hast das vom Herrn gezeigt bekommen. Naja, ist gut, lass uns Frieden haben, lass uns nicht streiten, die Wahrheit trennt. Nein, die Wahrheit trennt nicht. Die Wahrheit verbindet uns mit Gott, weil Gott ist die Wahrheit. Und Gott hat nur eine Meinung und er ist nicht verwirrt und er ändert seine Meinung nicht, sondern hat gesagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. Das ist, was Gott gesagt hat. So, ich kann ihm vertrauen, was er gestern gesagt hat, gilt heute. Was er vor 2000 Jahren gesagt hat, gilt heute und es wird in 5000 Jahren immer noch gelten. Gottes Wort wird sich nicht wandeln. Theologische Modeströmungen wandeln sich permanent. Aber das Wort Gottes bleibt. Und man kann die Wahrheit erkennen. Jesus sagt, er betet zum Vater in Bezug auf uns. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gerade letzte Nacht hat mir jemand ein E-Mail geschrieben, der ein ähnliches Statement von mir in einem Booklet gelesen hat. Und dann hat er sich philosophisch daran ausgelassen, dass man Wahrheit überhaupt nicht definieren kann oder man kann Wahrheit überhaupt nicht sehen in der Bibel. Und hat da ein Zeug geschrieben und ich dachte, ich möchte den mal sehen mit mir nächste Woche in Kirgisistan und den einfachen Menschen vom Dorf mal diesen philosophischen Müll erzählen. Ob die davon ermutigt werden können, ob die davon stark werden können, ob die davon Glauben bekommen können, ob die davon mehr in Lobpreis kommen und mehr in Dankbarkeit kommen. Das ist so kompliziert, ich muss es dreimal lesen, um zu ahnen, was der überhaupt meint. Und wenn eine Wahrheit nicht in Kirgisistan, in der Pampa funktioniert, ist es nicht die Wahrheit. Weil Gottes Wort ist nicht für hochintellektuelle, philosophisch verdrehte Theologen, sondern Gottes Wort ist für jeden Menschen. Und man braucht nicht jahrzehntelanges Studium, um zu begreifen, was da vielleicht gemeint ist. Sondern der Heilige Geist wird uns, jeden Einzelnen, egal ob du Hauptschulabbrecher bist oder Universitätsprofessor, der Heilige Geist wird dich, wenn du dich demütigst, in alle Wahrheit führen. Und die Wahrheit, die du bekommst, ist dieselbe, die der Bauer in Kirgisistan bekommen hat, weil er aus derselben Quelle getrunken hat und weil er denselben Lehrer gehabt hat. Das hat nichts mit Kulturen und nichts mit Zeiten zu tun. Und deswegen kann man Bücher lesen von den Puritanern von 1600 noch was und sagt, meine Güte, was haben die gewusst über Gott? Was haben die gekannt? Welche Tiefe haben sie dort gehabt, der Erkenntnis Gottes? Und was sind wir hier für Bettelbuben? Wie scharren wir an der Oberfläche und welche Goldgruben haben die da gehabt? Und das ist 400 Jahre zurück. So lass uns nicht denken, oh, wir sind heute weiter. Wir sind heute weiter abgefallen, ja. Das ja. Aber wir können zurück. Der Heilige Geist ist da. Wir verneigen uns, wir demütigen uns, wir sagen, bitte, wenn du nicht kommst, verstehe ich nur dummes Zeug. Verstehe ich nur Bahnhof. Was haben die Jünger gesagt, als sie auf dem Weg nach Emmaus waren und Jesus war mit ihnen, aber sie wussten nicht, dass es Jesus war. Und er hat ihnen das Wort Gottes erklärt. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete. Es ist eine Illusion zu denken, du hast lesen gelernt mit 6 Jahren, jetzt kannst du alles mit der Bibel machen, was du damit machen kannst. Wenn der Heilige Geist nicht kommt, wirst du viel veranstalten mit der Bibel, aber nichts Vernünftiges. Es braucht den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kommt, wenn wir uns demütigen. Wenn wir sagen, all meine Bildung, all mein Wissen, all meine Erfahrung nützen mir nichts, ich brauche dich. Komm du und hilf du und öffne du mir die Augen. Bisschen selber dann, ein bisschen weiter im Lukas heißt es dann in diesem Kapitel dann auch noch, er öffnete ihnen die Schriften. Er öffnete ihnen die Schriften. Lukas 24, Vers 45. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Das ist, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Nicht unsere Weisheit, nicht unser 3-monatiger Bibelkurs oder irgendwie so etwas. Sondern wir sagen, der Heilige Geist ist da. Und es ist möglich, Wahrheit zu empfangen. Und es ist möglich, die Kraft der Wahrheit zu erleben. Und die Wahrheit macht frei. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Nicht eine Wahrheit. Nicht eure Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit. Die eine. Er ist die Wahrheit. Und die werden wir erkennen. Und wenn wir die erkennen, wird diese Wahrheit uns frei machen. Wenn da Minderwertigkeit ist, du bekommst Offenbarung. Du bekommst Licht über, wie Gott dich wertschätzt. Ist fertig mit deiner Minderwertigkeit. Wenn da Einsamkeit ist und du bekommst Offenbarung, dass du, wo immer du bist, mit Gott Gemeinschaft haben kannst, ist fertig mit Einsamkeit. Und der Heilige Geist bringt Leben und bringt Ermutigung, bringt Hilfe durch Offenbarung der Wahrheit. Und wie Jesus gesagt hat, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns an das Wort halten. Von den ersten Christen heißt es, sie blieben in der Lehre der Apostel. sie blieben in der Leere. Warum blieben die in der Leere? Weil zuvor etwas mit ihnen Furchtbares passiert ist. All das, worauf sie sich verlassen haben, wurde ihnen genommen. All die Lügen, all die selbstgemachte Religion, all das eigene wurde ihnen zerschmettert durch das Schwert des Herrn. Und deswegen kamen sie und sagten, ja, was sollen wir jetzt machen? Wir haben verstanden, unser Glaube war nur Theorie. Wir haben geglaubt, wir glauben, aber wir haben nicht wirklich geglaubt. Wir kannten Gott nicht. Gott kam, wurde Fleisch, war unter uns und wir waren so blind und wir haben ihn verworfen. Wir kennen Gott überhaupt nicht. All unsere frommen Übungen, das hat uns alles nichts genutzt. Wir sind am Ende. Was sollen wir jetzt machen? Und dann hat Petrus gesagt, ja, gute Frage, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht fällt uns ja noch was ein. Nein, was hat er gesagt? Ich weiß, was ihr machen müsst. Ihr müsst umkehren. Ihr müsst euch taufen lassen. Ihr müsst den Heiligen Geist empfangen. Ja, und dann kommt hier mein Teaching. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Petrus hat gesagt, dann kommt und dann lehren wir euch. Dann lehren wir euch, wie man Gott findet, wie man mit Gott lebt, wie man die Kraft Gottes hineinlässt in sein Herz, wie man geheilt wird von Verwundungen, wie man vergeben kann, wie man dienen kann, wie man verändert werden kann im Charakter. Ich lehre euch, hat Petrus gesagt. Dass das Wort in der Kraft des Heiligen Geistes bringe euch einen neuen Lebensstil bei. Und dann lesen wir nicht, die Jünger haben gesagt, ja, jetzt haben wir uns taufen lassen, jetzt haben wir uns bekehrt, jetzt sind wir Geist getauft, jetzt noch in die Lehrversammlung kommen. Nö, das brauchen wir nicht. Wenn die gesagt hätten, das brauchen wir nicht, hätte sie gesagt, okay, seid gesegnet, aber wir machen Jünger. Wir machen Jünger. Und Jünger sind daran zu erkennen, sie bleiben in der Rede des Herrn. Sie sind lehrbar und sie sind demütig. Und wenn jemand sagt, ich brauche nicht das Wort Gottes gelehrt zu bekommen in der Salbung des Heiligen Geistes, dann offenbart er mir eine Sache. Stolz. Ich und die Bibel zu Hause, das reicht schon. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Gott gibt Lehrer in die Gemeinde. Gott gibt Hirten, Gott gibt Propheten, Gott gibt Evangelisten. Und diese Leute haben eine Salbung von Gott bekommen. Und diese Salbung ist dazu da, dir zu helfen. Wie kannst du dann sagen, ja, das brauche ich irgendwie nicht? Was hätte Petrus gesagt, wenn dann von den 3000, die da sich bekehrt haben, er sagt, also pass auf, jetzt habt ihr euch bekehrt, seid jetzt getauft, Geist getauft, nächsten Donnerstag geht's los, Lehre. Och nö, das ist unser Kegelabend. Den wollen wir jetzt nicht opfern. Na gut, okay, aber wie wäre es mit einmal im halben Jahr? Würde das machbar sein? Könnte das funktionieren? Kannst du dir vorstellen, dass Petrus solche Leute ernst genommen hätte? Ich sage, wir bauen das Reich Gottes und wir haben die Salbung, wir haben die Wahrheit, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Wir bringen Menschen bei, wie man mit Gott lebt. Und wenn du das nicht willst, sei gesegnet. Aber wir nehmen die, die wollen und mit denen bauen wir Gemeinde. Und wenn du später umkehrst von deinem Stolz, kannst du noch dazukommen. Aber wir gehen voran und wir bauen Gemeinde. Und bilde dir nicht ein, wenn du auf die Lehre der Apostel verzichtest, dass du zur Gemeinde gehörst. Bilde dir nicht ein, dass du ein Gott wohlgefälliges Leben führen kannst. Das hätten die gesagt. Die Jünger waren daran zu erkennen, dass sie blieben in der Lehre der Apostel. Und das ist heute nicht anders. Und Leute kommen und beruhigen ihr schlechtes Gewissen am Sonntagmorgen. Und ansonsten leben sie wie die Welt und sie brauchen keine Salbung, sie brauchen kein Wort, sie brauchen keine Unterweisung, sie brauchen keine Korrektur. Und sie sagen, ja, nee, das ist nicht meine Sache. Gemeinschaft, ja, Gemeinschaft können wir haben. Was sagt das Wort? Sie blieben in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Was war zuerst? Lehre. Und dann war Gemeinschaft. Gemeinschaft ohne Lehre wird uns nicht weiterbringen. Wird uns nicht weiterbringen. Was wir brauchen, ist das Wort Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes. Und Dienstgaben wie einen Lehrer des Wortes zu ignorieren und zu verachten, indem man einfach sagt, mach du deinen Lehrabend, ich komme da nicht hin, heißt, Gott zu beleidigen. Hallo. Weil Gott gibt Dienstgaben, um den Leib aufzubauen, um die Heiligen zuzurüsten. Und wir sagen, ja, Gott, gib du mal schön. Andere brauchen das. Ich brauche das nicht. Ich sitze zu Hause, ich habe meine Bibel und das geht schon. Es geht nicht. Und wer diese Gesinnung hat, sollen sich sagen lassen, das ist die Gesinnung des Stolzes, das ist die Gesinnung der Unabhängigkeit. Und du musst umkehren vom hohen Ross runter und sagen, ich brauche Belehrung, ich brauche Hilfe. Älteste sind dazu gegeben, dich in die Fülle zu führen, dich in die Heilung zu führen, dich in die Freiheit zu führen. Und es beginnt mit Lehre. Und wenn du ihre Lehre nicht annimmst, nimmst du ihren Dienst nicht an. So einfach ist das. Haben wir uns verstanden? Ist das deutlich? Ist das deutsch? Oder? Ich weiß, die Schwaben, die lieben das mehr so angedeutet. Aber ich bin kein Schwabe, ich bin ein Mann Gottes. Und dann sagen, ja, du bist immer so schwarz-weiß. Ja, das habe ich von Jesus gelernt. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Ist das schwarz-weiß? Allerdings, das ist sehr schwarz-weiß. Also krasser kann es ja nicht sein. Elia kommt, zieht eine Linie, sagt, wer von dem Herrn ist, komm hier rüber. Ist das schwarz-weiß? Ja, jeder musste jetzt überlegen. Also entweder da oder da. Man könnte dich auf die Linie stellen. So ist Gott. Gott ist radikal. Und er passt sich nicht unseren Grauzonen an, sondern er sagt, es ist so oder es ist so. Tod oder Leben, Segen oder Fluch. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Was für eine fantastische Beschreibung der ersten Gemeinde. Und Gott baut wieder neutestamentliche Gemeinde. Das werden wir sehen. Und das Merkmal der neutestamentlichen Gemeinde ist Jüngerschaft. Und Jünger sind in der Lehre. Jünger hören Lehre und hören sie so, dass sie sagen, okay, was muss ich jetzt tun? Und dann gehen sie nach Hause und fangen an, das zu tun. Okay. So, das Wort Gottes ist extrem wichtig. Römer 12, Vers 2. Lass uns das noch anschauen. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen unser Denken erneuern. Was heißt Denken erneuern? Ich bringe meine Gedanken in das Licht Gottes. Ich suche die Gedanken Gottes. Wo findest du die Gedanken Gottes? In seinem Buch. Sein Buch sind seine Gedanken oder ein Teil seiner Gedanken. Ein kleiner Teil, aber der Teil, den wir hier brauchen auf dieser Erde, um hier ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und Gott sagt uns dort, wie er denkt über Gemeinde, wie er denkt über Christsein, wie er denkt über Geld, wie er denkt über Sexualität, wie er denkt über Harry Potter und über Twilight. Gott sagt uns, wie er denkt. Sagst du, wo steht denn Twilight in meiner Konkordanz? Habe ich noch nicht gefunden unter T. Nicht jedes moderne Beispiel ist aufgeführt, aber es ist beschrieben dort, worauf wir unsere Augen zu richten haben. Es ist beschrieben, dass wir nichts mit den Dingen der Finsternis zu tun haben sollen. Und dann kannst du diese allgemeinen Prinzipien anwenden auf Twilight oder Harry Potter oder irgendwelchen anderen Müll, den die Welt ausspuckt. Gedanken erneuern heißt, Gott, was sagst du über Sexualität? Was sagst du über dies? Was sagst du über das? Was sagst du über Geld? Was sagst du über Arbeit? Was sagst du über Eltern? Wie soll ich meine Eltern sehen? Wie soll ich mit meinen Eltern umgehen? Das Wort Gottes gibt klare Instruktionen. Und Erneuerung des Denkens bedeutet, ich finde heraus in der Schrift, was Gott sagt. Und dann, wenn ich entdecke, ich habe das bis jetzt anders gesehen, dann verwerfe ich meine Gedanken. Dann sage ich, bis jetzt habe ich so gedacht und das ist falsch. Und ich lasse das hinter mir und ich ergreife jetzt die Gedanken Gottes. Wir wählen, woran er gefallen hat. Das tun wir in allen Dingen. In allen Bereichen gehen wir durch. Und wir finden den Maßstab des Wortes Gottes heraus. Und Paulus sagt hier, nur dann, wenn wir das tun, sind wir imstande, überhaupt zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Wenn wir unser Denken nicht erneuern, sind wir nicht imstande zu prüfen. Und das ist der Grund, warum wir so viele verwirrte Leute haben. Die einfachsten Dinge, die Gott gesagt hat, du hast dich bekehrt, okay, dann ist jetzt Taufe dran. Nö, das sehe ich nicht so, ich bin schon als Baby besprengt und das ist meine Taufe. Ach so, ja, na, wenn das so ist, dann wollen wir nicht deine religiösen Gefühle verletzen. Hätten so die Apostel geredet? Taufe ist von Gott. Gott definiert Taufe. Wer gibt uns das Recht, Taufe zu definieren? Wer gibt uns das Recht zu definieren, was Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, was Gemeinde ist, was Jüngerschaft ist? Wir haben nicht die Aufgabe, neue Definitionen zu definieren. Wir haben die Aufgabe, die Definitionen Gottes zu finden und zu übernehmen. Das ist unsere Aufgabe. Weiter nichts. Und wenn wir in den ersten grundlegenden Dingen nicht mitgehen und übereinstimmen und gehorchen der Lehre Gottes, und dann gehen wir weiter im Glauben, wir öffnen uns für alle möglichen Irrtümer. Und wenn du heute siehst, wo die ganzen falschen Strömungen herkommen, das sind fast überwiegend Leute, die das ABC nicht akzeptiert haben. Was ist Bekehrung, was ist Taufe, was ist Geistertaufe, was ist Jüngerschaft. Diese Dinge haben sie nicht akzeptiert und dann haben sie einen großen Einfluss im Land und sie reden über das Land und die Erneuerung des Landes und alles Mögliche, diese Geschichten. Es fängt damit an, dass wir ganz unten anfangen. Und wir nehmen das Wort Gottes an, so wie es da geschrieben steht. Und der einzige Grund, warum Menschen das Wort nicht tun wollen in diesen elementaren Bereichen, ist nichts anderes als Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Nichts anderes. Die besten evangelischen Theologen müssen zugeben, die Bibelbesprenkelung ist aus der Bibel nicht zu beweisen. Das müssen die besten zugeben. Ja, warum halten sie da daran fest? Weil es sich zu viel kosten würde, damit zu brechen. Weil der Preis zu hoch ist, mit der menschlichen Tradition zu brechen. Du verlierst deinen guten Ruf, du verlierst deinen Namen. Ich kenne einen Mann Gottes, der war sein ganzes Leben lang Pfarrer in der evangelischen Kirche. Kurz vor seiner Pensionierung kam der Heilige Geist, hat ihm die Augen aufgetan und auf einmal hat er gesehen die Lüge der Babybesprenkelung und hat gesehen, was Taufe ist. Und er ließ sich taufen. Kurz vor der Pensionierung, der wurde sofort rausgeschmissen. Das ist die Liebe einer Kirche, die das Wort Gottes mit Füßen tritt. Hallo? Wieso wird jemand rausgeschmissen wegen Taufe? Und Fliege darf live im Fernsehen Spiritisten einladen und dürfen ihre spiritistische Nummer abziehen und nirgendwo gibt es ein Disziplinarverfahren. Nirgendwo gibt es irgendwelche Konsequenzen. Das eine ist Gott wohlgefällig und wird bestraft, das andere ist Gott ein Gräuel und es wird toleriert. Wer kann da glauben, dass ein solcher Verein vom Heiligen Geist geleitet ist? Ich nicht. Ich nicht. Erneuerung des Denkens heißt, wir stimmen mit Gott überein. Und das ist eine heilige Kuh in unserem Land, dass man den Glauben der anderen nicht kritisieren darf. Und das ist nicht, was Jesus gelehrt hat, das ist nicht, was die Apostel gelehrt haben und das ist nicht, was sie getan haben. Sie haben klar gesagt, das ist die Wahrheit und das ist ein Irrweg und auf den hört nicht und wer diesen Irrweg lehrt, den nehmen nicht einmal an. Das ist, was die Apostel gemacht haben. Man hat eine klare Linie gezogen und man wusste, hier ist die Gemeinde und da sind religiöse Strömungen außerhalb der Gemeinde, die nicht unter dem Segen der Apostel sind. Fertig. Die Sache war klar. Und jeder wusste, wo er stand. Und wenn wir die Stellung beziehen, haben wir ein Riesendurcheinander und alles ist akzeptiert. Und die Hand Gottes wird kommen und wird Ordnung schaffen zwischen denen, die ihm gehorchen wollen und denen, die nur so tun, als ob. Die Hand Gottes wird kommen. Wir werden das sehen in den nächsten Jahren. Wir werden es sehen. Vielleicht dauert es noch 10, vielleicht noch 15 Jahre. Die Hand Gottes wird kommen und es wird eine riesige Spaltung geben im Volke Gottes zwischen denen, die ihm dienen wollen, die ihm gehorchen wollen und denen, die nur so tun wollen, als ob. Eine riesige Spaltung zwischen Hure und Braut, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Rebellion und Gehorsam. Eine riesige Spaltung wird kommen. Und du bereitest dich besser vor und sagst, ich weiß, wo ich stehen werde. Ich stehe auf der Seite der Wahrheit. Ich stehe auf der Seite der Hingabe. Ich stehe auf der Seite des Herrn. Sein Wort ist die Wahrheit. Ich will mit ihm gehen. Ich will ihn kennen. Und ich will ihn so lieben, dass er mir wichtiger und lieber ist als die Meinung meiner Verwandtschaft, als die Meinung der Leute im Dorf, als die Meinung in der Schule oder an der Uni oder irgendwo. Ich will für Gott stehen. Standfestigkeit ist gefragt. Und Standfestigkeit wird entwickelt, indem wir überzeugt sind, was das Wort Gottes sagt. Die Überzeugung von der Wahrheit macht dich kühn. Die Überzeugung von der Wahrheit macht dich kühn, dass du sagst, das ist, was Gott sagt. Dazu steht Gott. Und jetzt stehe ich auf der Seite und das heißt, Gott ist gezwungen, zu mir zu stehen. Halleluja. Nicht, weil ich so toll bin, aber weil ich auf seiner Seite stehe. Der Vater wird sich zu denen stellen, die seinen Sohn ehren. Und den Sohn ehren heißt, das Wort zu ehren. Den Sohn zu ehren heißt, das Wort zu ehren. Er ist das Wort. Er ist das Wort. So, wir nehmen das Wort und wir brauchen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und dann werden wir wachsen. Und wir werden wachsen und wachsen und wachsen. Und Gottes Wesen, seine Lammesnatur, seine Demut und seine Macht, seine Löwennatur, seine Königsherrschaft wird uns beides offenbar werden. Und wir sehen keinen Widerspruch zwischen der Sanftmut und der Demut Jesu. Und zwischen dem entschiedenen Auftreten, wo Gott richtet, wo Gott das Böse bestraft, wo Gott eine Linie zieht und wo Gott teilt zwischen Licht und Finsternis. Wir sehen keinen Widerspruch. Weil Gott hat keine Widersprüche. Gott ist nicht mal Liebe und mal ist er Herrscher. Mal ist er Liebe und mal ist er Gebieter. Nein, aus Liebe gebietet er. Alles, was Gott tut, ist Liebe. Er hat gute Absichten. Und wir können seinem Wesen vertrauen. Und wenn wir Offenbarung bekommen über ihn, dann bekommen wir eine Abneigung gegen Selbstvertrauen. Eine Abneigung gegen falsche eigene Wege. Wir bekommen eine Wertschätzung für Hingabe, für Gehorsam. Weil Jesus unser Beispiel ist und wir sehen ihn, wie er den Vater geliebt hat. Und er ist unser Vorbild und wir sagen, Jesus, so wollen wir auch den Vater lieben. Wir sind deine Nachfolger. Hilf du uns. So, wir sehen ihn und er wird uns immer kostbarer und er wird uns immer wertvoller und immer wichtiger. Und unsere Bereitschaft, ihm nachzufolgen und Opfer zu bringen um seinetwillen, wird wachsen. Und unsere Fähigkeit, an ihm sich zu erfreuen, von ihm zu empfangen, wird wachsen, wird zunehmen. Dazu lädt Gott uns ein und er sagt, mach doch deine Hausaufgaben, nimm dieses Buch, lad den Lehrer ein und dann bring Wahrheit vor mein Angesicht. So wirkt Gott, indem wir Wahrheit vor sein Angesicht bringen und wir erklären in das Angesicht Gottes Wahrheit. Sagen, du bist mein Vater. Und du sorgst für mich, du kennst mich, du verstehst mich, du bist gerecht und du erziehst mich. Und du lässt krumme Dinge nicht durchgehen bei mir. Und das ist wunderbar und ich schätze dich dafür. Es ist nicht immer angenehm, aber es ist gut und es ist hilfreich. Einmal war ich in einer großen Konferenz, da waren hunderte von Leuten. Und ich habe eine Geschichte erzählt und ein Punkt der Geschichte war übertrieben, war gelogen, war nicht wahr. Und während ich das erzählte, habe ich gemerkt, ui, das passt hier nicht. Und ich habe meinen Frieden verloren. Und dann war ich zu Hause und dann musste ich mich auf die nächste Session vorbereiten. Und die Inspiration kam nicht. Der Himmel war aus Blei. Ich sage, Herr, gib mir das Wort, ich brauche dich. Komm, hilf mir, bald kommt das Meeting. Ich muss weitermachen hier mit meiner Botschaft. Und nichts kam und ich habe gewusst, ich muss das in Ordnung bringen. Und habe gesagt, okay. Nächste Versammlung, bevor ich die Predigt bringe, werde ich sagen, gestern die Story war schön, aber der Punkt XY war gelogen, war hinzugedichtet, das stimmte nicht. Ich habe nicht die Wahrheit gesagt. Bitte vergib mir, es tut mir leid. Und als ich gesagt habe, okay, das werde ich machen, der Himmel ging auf und die Inspiration floss und ich wusste, wie es weitergeht in dieser Woche. Und am nächsten Morgen habe ich meinen Schritt getan und nachdem ging es mir gut. Vorher nicht so, aber danach ging es mir gut. So, Gott erzieht dich. Und das ist wunderbar. Und du sagst, gut, dass er nicht krumme Dinge bei mir durchgehen lässt. Das ist gut. Deswegen kann ich ihn achten. Einen Gott, den du überreden kannst, dass deine krummen Dinge gerade sind, vor dem kannst du keinen Respekt haben. Du kannst keinen Respekt haben vor Gott, dem du erzählen kannst, dass deine krummen Dinge gerade sind. Respekt kannst du haben, wenn er das letzte Wort hat. Und wenn er sagt, das ist nicht in Ordnung und ich möchte, dass du hingehst und dass du es in Ordnung bringst, dann haben wir Respekt. Und Liebe zu Gott, ohne Respekt, gestern habe ich über Furcht des Herrn gesprochen, ohne die Bereitschaft, ich will lernen, ihm zu gehorchen, ist eine religiöse Erfindung aus der Hölle. Und das hat mit Bibelrealitäten nichts zu tun. Und heute gibt es Leute, die reden von Intimität und die reden von Nähe zu Gott und blenden den ganzen Bereich Gehorsam aus. Und das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, kommen wir mit einer Haltung, ich will dich ehren als Gott. Gott sagt, wenn ich der Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn ich der Vater bin, wo ist meine Ehre? Wir sollen ihn ehren. Wir können nicht Gehorsam und Respekt vor Gott ausklammern aus dem Thema Gott zu lieben. Das ist nicht möglich. Das gibt es nicht. So wollen wir sagen, Gott, hilf mir, dir zu gehorchen. Hilf mir, deinen Willen zu tun. Und der Anfang des Willens Gottes ist, unser Denken zu erneuern, damit wir überhaupt prüfen können, was der Wille Gottes ist. Dann hast du geprüft und dann weißt du, was Gott über Twilight denkt. Dann weißt du, was Gott über Harry Potter denkt. Dann weißt du, was Gott über dieses oder jenes Zeug denkt. Du weißt es, weil du ihn kennst. Du kennst seinen Geschmack. Du kennst seine Art zu denken. Du kennst seine Art, Dinge zu bewerten. Und du stimmst mit ihm überein. Und dann wird er danach, nachdem du übereinstimmst, wird er deinen Geschmack verändern. Erst sagst alles in dir, aber ich möchte gerne diesen Film sehen. Und Gott sagt, er ist nicht sauber. Und du stimmst mit Gott überein. Und nachdem du übereinstimmst, wird er deinen Geschmack verändern. Und dann 2 Jahre später schaust du zurück und sagst, wie konnte ich nur denken, als Christ ist es akzeptabel, diesen Schmutz mir anzuschauen. Wie konnte ich nur bedenken, dass das in Ordnung ist, dass das passt. Aber erst tust du gegen deine Gefühle eine Entscheidung aufgrund des Wortes. Das Wort richtet deine Gefühle. Und es gibt Massen von Gläubigen, die niemals diese Entscheidung getroffen haben. Das Wort darf meine Gefühle und meine Wünsche richten. Aber Jüngerschaft fängt damit an, dass wir sagen, Gott ist Gott, Gott hat Recht, ich habe nicht Recht. Und sein Wort darf meine Gefühle und Wünsche und Begehren richten. Und wenn da etwas ist, was mir ganz kostbar ist und was mir ganz lieb ist und was mich ganz doll irgendwie antörnt und Gott sagt Nein, dann ist Nein. Fertig. Und nachdem wir das Nein akzeptieren, wird er unseren Geschmack verändern. Er wird es tun. So, seid gesegnet. Lernt Gott kennen, jagt ihm nach. Sagt Gott, ich muss dich kennenlernen. Wie Mose, Gott, zeig mir deine Wege, damit ich dich kennenlerne. Hilf du mir zu verstehen, wer du bist. Vater, ich danke dir für die Gläubigen, die hier sind, für die Hungrigen nach deinem Wort, für die, die sich ausstrecken nach deiner Gegenwart und deinen Charakter kennenzulernen und in das Bild deines Sohnes umgestaltet zu werden. Und ich segne jeden Einzelnen. Ich segne jeden Einzelnen mit mehr Hunger nach dir, mit mehr Glauben. Man kann Gott gefallen, man kann Gott kennenlernen, man kann in sein Bild verändert werden, man kann in seine Wege kommen, man kann ihm gehorchen, man kann einen neuen Geschmack für die heiligen Dinge bekommen. Es ist möglich, weil Gott da ist, weil er zu allem, was er geboten hat, auch seine volle Hilfe anbietet. Zu allem, was er geboten hat, bietet er seine volle Hilfe an. Und wir danken dir, wunderbarer Heiliger Geist, dass du unser Lehrer bist, dass du gekommen bist, uns in alle Wahrheit zu leiten, uns die Augen aufzutun über Jesus, seine Demut, seine Reinheit, seine Schönheit, seine Herrlichkeit, seine Weisheit, seine Macht. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du kommst und uns den König in seiner Schönheit zeigst. Du hast versprochen, deine Augen werden den König sehen. In seiner Schönheit. Wir wollen ihn sehen, um ihn zu lieben, um ihm anzuhängen, um treuer zu werden, um geradliniger zu werden, um opferbereiter zu werden. Sie wollen den König sehen. Und ich segne jeden Einzelnen, der diesen Wunsch jetzt formuliert in seinem Herzen, übereinstimmt und sagt, ja Gott, ich will dich mehr kennenlernen. Ich will dir näher kommen. Ich will von dir gezogen werden. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist. Gott sagt, ich gebe dir, wonach dein Herz begehrt. Das ist, worauf ich immer gewartet habe. Das ist, was ich schon so lange dir geben wollte. Das ist der erste und wichtigste Segen, den du suchen solltest. Die Erkenntnis des Herrn. Und er wird dich beschenken. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.